Erotic Morning Lounge zwischen unkeuschen Lüsten und heillosen Begierden. Ich begrüße euch zu Die Memoiren einer russischen Tänzerin von E.D. Wien, 1909, Privatdruck. Dieses Buch wurde in einer Auflage von 500 Exemplaren als Manuskript gedruckt und wird nur an wissenschaftlich Interessierte zu Studienzwecken abgegeben. Aus dem Vorwort des Herausgebers. Während der Pariser Weltausstellung im Jahre 1878 machte ich als Vertreter und Berichterstatter des Journals gelegentlich auch die Bekanntschaft einer russischen Tänzerin, die der Stern eines im Trocadero-Palaste auftretenden Ballettchors war. Man konnte Mariska, so war ihr Name, nicht im entferntesten ansehen, dass sie bereits 36 Jahre zählte. Trotz zahlreicher seelischer und, sagen wir es nur sans gêne, auch körperlicher Erschütterungen, denen sie im Laufe ihres Lebens ausgesetzt war, macht sie durchaus den Eindruck einer äußerst üppigen, voll erblühten Schönheit in den 20er Jahren. Am meisten reizte mich an ihr die geradezu phänomenale Entwicklung ihrer rückseitigen Schönheiten, und jedes Mal, wenn ich sie traf, drängte sich mir dieselbe Frage auf die Lippen, woher diese rätselhafte Fülle stamme, die ich für eine Folge der anstrengenden Übungen hielt, welche die Jüngerinnen Terpsichores von ihrer frühesten Jugend an durchmachen müssen. Noch aber war ich mit ihr nicht familiär genug, um eine derartige Frage stellen zu dürfen, und so bezwang ich mühsam mein Gelüst, obgleich Mariskas Benehmen mir gegenüber eher aufmunternd und entgegenkommend als das Gegenteil davon war. Eines Abends aber bot sich eine so vorzügliche Gelegenheit, dass auch der Schüchternste davon profitiert hätte. Zwei meiner Freunde und ich hatten die Tänzerin gebeten, beim Souper im Kabinett Particulier unser Gast zu sein. Als wir zum ersten Stock des Restaurants emporstiegen, war ich auf der Treppe eine Stufe hinter Mariska zurückgeblieben und unfähig, meinem Triebe länger zu widerstehen. Nahm ich mit beiden Händen das Maß der vor mir schwebenden Schönheiten, ohne dass deren Eigentümerin darauf anders als mit schelmischem Lächeln reagierte. Während des Soupers, bei dem der frappierte Sekt unsere Lustigkeit zum Überschäumen brachte, scherzten wir viel über ihre Entartung, wie wir es nannten. Sie lächelte dazu so spöttisch und verschmitzt, als ob sie über eine neue Tollheit nachdächte, denn dafür war sie bekannt. Beim Dessert hatte sie schon einen allerliebsten kleinen Schwips weg, und als die Tafel abgeräumt war, trank sie, um sich Mut zu machen, rasch hintereinander noch 4 oder 5 Schalen. Dann, ehe wir uns versahen, sprang sie mit einem Satze auf den Tisch, drehte uns im Niederknien den Rücken zu und warf mit einem Rucke alle Unterkleider über die Lenden zurück, so ihre ganzen Körper von der Taille bis zu den Knien zeigend. Wir hatten zuerst geglaubt, dass sie noch von der Vorstellung her ihr Trikot anbehalten habe, wurden aber bald auf das Angenehmste enttäuscht. Sie war vollkommen nackt. Und obgleich ich kein Neuling war, muß ich doch gestehen, dass mir weder vor noch nachher jemals in meinem Leben der Anblick eines so enormen Hintern zuteil geworden ist. Nie waren die Pfeiler des geheimen Tempels von solchen Kapitälen gekrönt, alles war von üppiger Fülle und dabei so spiegelblank, dass es wie poliertes Elfenbein im Kerzenlichte glänzte. Natürlich waren wir über das Sans-Gêne unseres lieben Gastes nicht wenig erstaunt, was uns jedoch nicht hinderte, diesen wundervollen Anblick mit entzückten Augen nach Gebühr zu genießen.
»Nun«, rief Mariska uns zu, »ist mein Propos wirklich entartet und unförmlich, meine Herren?«
»Oh nein, das war er nicht. Es war der schönste, dickste, einladendste, strotzendste und rundeste Hintern, den ich je gesehen hatte, aber von einer Formenschönheit, die auch den kühlsten Chronisten zur Anbetung gezwungen hätte. Viel zu rasch für unseren Geschmack verschwand das reizende Bild hinter dem Vorhang der Röcke, und wenn uns etwas darüber zu trösten imstande war, so war es die von Mariska mit unbefangen lächelnder Miene gestellte Frage, ob wir die Ursache dieser abnormen Entwicklung ihrer Hinterbacken wissen wollten. Dass wir lebhaft bejahten, wird niemand verwundern. Eine derartige Erzählung gebot gewiss so viel des Pikanten, dass wir uns einen ganz besonderen Ohrenschmaus versprechen durften. Unsere Ahnung betrog uns nicht. Außerordentlich lebhaft erzählte sie uns von ihrer Herkunft, der Gegend und der Zeit ihrer Leibeigenschaft und gab uns ein überaus anschauliches Bild der moralischen und physischen Leiden, denen sie während dieser ganzen Zeit unaufhörlich ausgesetzt gewesen war. Unzählige Hände hatten Rute und Geißel über sie geschwungen. Bei jeder Gelegenheit hatten der Bojar, dessen Leibeigene sie war, wie auch dessen Frau, Kinder, Aufseher, ja selbst Gäste sie gepeitscht, und als man sie später zu einer Modistin in die Lehre gab, kam sie erst recht aus dem Regen in die Traufe. Als sie dann zuletzt in die kaiserliche Ballettakademie aufgenommen wurde, brachte man ihr die Tanzkunst ebenfalls mit der Peitsche in der Hand bei, und nichts ist bekanntlich der Entwicklung des so ausgezeichneten Körperteiles förderlicher als eine andauernde Flagellation desselben. Länger als 2 Stunden, die uns wie im Fluge entschwanden, dauerte ihre Erzählung, die sie mit den pikantesten Details würzte. Sicher war es, dass ihr noch viel mehr einfallen würde, wenn sie sich die Mühe geben wollte, ihre Erlebnisse aufzuschreiben. Und ich zögerte nicht, ihr diesen Vorschlag zu machen. Einen ausgedehnten Leserkreis glaubte ich ihr als Fachmann garantieren zu können. Diese Idee schien ihr zu gefallen, und sie versprach mir, sich nach ihrer Rückkehr nach Russland sofort ans Werk zu machen. Aber mehr als 2 Jahre waren seit diesem Abend verflossen. Unsere anfangs lebhafte Korrespondenz war langsam eingeschlafen, und ich rechnete nicht mehr auf die Erfüllung des Versprechens, als ich eines Abends auf meinem Schreibtisch ein Paket aus Russland vorfand, das im Laufe des Tages angekommen war. Neugierig öffnete ich es sofort und fand zu meiner unbeschreiblichen Freude darin das kaum mehr erhoffte Manuskript, dessen Titel »Die Memoiren einer russischen Tänzerin« lautete, und folgenden Brief, den ich nach dem Original wiedergebe.
Moskau, am 23.01.1880. Mein lieber Freund, endlich kann ich mein Ihnen gegebenes Versprechen einlösen. Soeben habe ich an meinen Memoiren den letzten Federstrich getan. Sie sehen, ich habe mir damit reichlich Zeit gelassen, aber ich musste meine Erinnerungen erst sorgfältig ordnen. Um möglichst alle charakteristischen Details festzuhalten, habe ich meine Aufgabe in kurzen Absätzen zu Ende gebracht. Sie werden zwischen meinen eigenen Erlebnissen auch Eindrücke meiner Herrin, der Bojarin und die wahrheitsgetreuen Erzählungen einer Waise, die ich kennenlernte, eingestreut finden. Die skandalösen Szenen, welche sich in dem Waisenhause, in dem sie erzogen wurde, abspielten, verdienen der Nachwelt überliefert zu werden. Nur eine Bedingung stelle ich. Sie dürfen dieses Werk erst nach 20 Jahren veröffentlichen. Bis dahin lassen Sie es in einem Geheimfach Ihres Bücherschrankes ruhen. Nur Sie selbst dürfen ab und zu einen Blick hineinwerfen, damit Sie nicht ganz aus dem Gedächtnis verlieren. Ihre treue Freundin Mariska, Ex-Tänzerin des Kaiserlichen Theaters.
So übergebe ich nun die lang verwahrten Blätter der Öffentlichkeit. Sie sind in mehr als einer Hinsicht interessant. Außer einer unerreichten Menge erotischer Momente zeigen sie uns ein bisher noch nicht gekanntes Bild aus den düstersten Zeiten russischer Leibeigenschaft, in denen Rute, Peitsche, Stock und Knute ein unbarmherziges Regiment ausübten.
Kapitel 7. Am Pranger. Die Betten in den Schlafsälen der Leibeigenen waren für 2 Personen eingerichtet, und so hatte jede von uns Mädchen eine Bettgenossin. Die meinige war ein junges Ding von 8 Jahren, welches sofort in Schlummer fiel und bis zum Morgen in einer Tour durchschlief. Anders war es in Minnes Bett, welches diese mit ihrer Freundin Rita teilte. Nun waren zwar all die kleinen lüsternen Spiele mit Finger und Zunge, die unter Altersgenossinnen üblich sind, aufs Strengste verboten und wurden ebenso streng bestraft wie ein Fehltritt mit einem männlichen Leibeigenen. Trotzdem erwarteten diese beiden Freundinnen nur das Verlöschen der Lichter, um sich ihrer Liebesausschweifung, dem Zungenspiel in der berühmten 69-Stellung hinzugeben. Bisher hatte die Aufseherin sie noch nie überraschen können. Die Geschicklichkeit und Verstellungskunst der beiden hatten ihrer sorgfältigsten Spionage getrotzt. Leise auf den Fußspitzen schlich dieser weibliche Argus an den Betten entlang, hob behutsam die Decken empor und tastete rasch mit der Hand, ob sie vielleicht eine Hand der Schläferin am unrechten Ort anträfe. Wehe den so gefundenen, sie wurden auf einer prangerähnlichen Drehscheibe zusammengebunden und bis aufs Blut gepeitscht. Mina und Rita hatten aber bisher nie die Vorsicht außer Acht gelassen, sich nach ihren Liebeskämpfen zu trennen und so den nachforschenden Handgriff zu täuschen. In einer schwülen Sommernacht war ihnen aber selbst die leichte Decke zu schwer und heiß gewesen, und nach zahlreichen Gängen bei ihrem Liebesduell waren sie in Fechterstellung erschöpft eingeschlafen. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür, und auf den Zehen schlich sich die Aufseherin ins Zimmer, welches vom Lichte des Mondes genügend erhellt war, um ihr ein Bild zu zeigen, bei welchem ihr das Herz im Leibe lachte. Sie wusste, dass der Fürst und seine Familie, die soeben aus dem Theater der benachbarten Stadt nach Hause gekommen waren, sich noch nicht zur Ruhe begeben hatten. Sofort meldete sie ihnen den Vorfall, worauf alle vier beschlossen, die Übeltäterinnen auf frischer Tat zu ertappen. Die Aufseherin hatte inzwischen eine Blendlaterne angesteckt, und nun glitt die ganze Gesellschaft leise wie Geister an das Bett der beiden Freundinnen, welche ihre Stellung inzwischen nicht verändert hatten. Plötzlich ließ die Gouvernante den Schein der Laterne auf den Popo fallen, der rittlings über dem Gesicht der Freundin lag. In demselben Augenblick fielen auch vier Hände laut klatschend in Quartakkord auf die dicken Arschbacken, die bei diesem schmerzhaften Erwachen hoch emporsprangen und dann beim Herabfallen das Gesicht der darunterliegenden platt drückten. Mit einem Satz sprang dann die Reiterin aus dem Bette. Bei dem schrillen Schrei, den sie in ihrer Überraschung ausstieß, waren alle im Schlafsaal befindlichen Mädchen erwacht, mit Ausnahme meiner Person, denn ich war schon beim ersten Eintritt der Patrouille erwacht und verfolgte aufmerksamen Auges die weitere Entwicklung der Dinge. Als der Lichtstreif dann auf die gewölbte Hinterseite Minas fiel, bot sich meinem Auge ein abnormaler Anblick dar, die beiden Freundinnen in höchst bizarrer Stellung aufeinanderliegend. Statt Seite an Seite, wie ich mit meiner Bettgenossin, schliefen eine an der anderen und noch dazu rücklings. Trotzdem schliefen sie ruhig, wie alle Welt. Sie mussten meiner Meinung nach diese sonderbare Positur im Traum eingenommen haben. Bei einiger Überlegung hätte ich mir denken können, zu welchem Zweck sie sich so merkwürdig gruppiert hatten, denn erstens hätten meine eigenen Erfahrungen bei den Damen und zweitens Lenas Erzählungen mich darüber genügend aufklären müssen. Aber ich kannte nur jene Stellung, in welcher man vor dem Liebesaltar kniet, und dann glaubte ich auch, dass dieses Laster nur unter den Damen der großen Welt beliebt und verbreitet sei. »Quantin mutata ab illo«, sagten sie, »lieber Freund, eins zu mir und wahr ist's, über vieles haben sich meine Ansichten im Laufe der Zeit geändert.« Inzwischen waren die fürstlichen Herrschaften nicht untätig geblieben. Ihre Schläge, die auf Hinterbacken, Schenkel, Brust oder Rücken gleichfiel, wohin herunterhagelten, schallten laut durch den hohen Raum. Am Schlusse dieser improvisierten Züchtigung lautete das Endurteil für jede Schuldige auf 50 Rutenhiebe am drehbaren Pranger. Sie kannten ihn gut, diesen Pranger, und wussten, dass ihre Rückseiten schwer für die Sünden der Vorderen würden büßen müssen, denn den Rutenhieben auf den Hintern, die stets sehr kräftig appelliert wurden, ging eine nicht minder schwere Geißelung des Rückens und der Schenkel mit einer großen Lederklopfpeitsche voran. Am anderen Tage führte man uns nachmittags um 2 Uhr in die Strafkammer. Die gesamte weibliche Dienerschaft war anwesend und erwartete mit innerem Grauen den Aufzug des Vorhanges, hinter welchem sich, wie bei einer Bühne, die Drehscheibe befand. Länger als sonst mussten wir warten. Zu einer an demselben Abend stattfindenden Festlichkeit erwartete man nämlich Gäste, die meilenweit zu Wagen fuhren und denen eine solche Theateraufführung natürlich eine hochwillkommene Zugabe sein musste. Als dann alle Gäste eingetroffen waren und in ihren Fauteuils bequem Platz genommen hatten, wurde das Zeichen zum Anfang der Tragikomödie gegeben, und sofort erhob sich der Vorhang, hinter welchem man die beiden nackten Mädchen an dem drehbaren Pranger gefesselt sah. Beide waren vollständig nackt, Arme und Beine aneinander gebunden, ein breiter, etwas lose geschnallter Ledergürtel umgab beider Taillen. Ringe, die ihnen unter die Achseln geschoben waren und sich gleichfalls mittreten, verhinderten sie vornüber zu fallen, jedoch nicht sich zu bewegen. Links vom Pranger stand der junge Barin mit einer enormen Klopfpeitsche, an welcher 15 breite und dicke Lederriemen hingen, die das Fleisch, worauf sie fielen, sicherlich bis zur Verzweiflung peinigen mussten. Auf ein mit dieser Peitsche gegebenes Zeichen beginnt der Pranger sich zu drehen. Die 15 Riemen sausen durch die Luft und klatschten auf die zarten Schultern Minas, als ob sie nicht seine Geliebte, sondern eine der unsrigen gewesen wäre. Der zweite Hieb trifft Ritas Rücken an derselben Stelle und mit demselben dumpfen Geräusch. Als Minas Rücken dann wieder zum Vorschein kam, sah man auf der getroffenen Stelle einen bläulichen Fleck. Diesmal trafen die Riemen den Rücken etwas tiefer und bewirkten, dass auch hier das Blut sichtbar unter der Haut vortrat. Beide Rücken kamen und verschwanden, nun abwechselnd bei jeder Drehung der Scheibe, und jedes Mal sah man einen neuen dunklen Fleck auf der vorher so zarten Haut. Trotzdem hörte man keinen Klagelaut von beiden Schuldigen. Die Sache änderte sich erst, als der junge Barin die Demarkationslinie unterhalb der Lenden gezogen hatte und sich nun bückend mit Auslassung des dicken Popos Minas Schenkel genau unterhalb ihrer hochgewölbten Hinterbacken an jener Stelle, wo die Haut besonders zart und empfindlich ist, traf. Bei diesem grausamen Hiebe zuckten die strammen Schenkel schmerzhaft zusammen, und ein durchdringender Schrei bewies, dass das arme Mädel bis ins Lebendige getroffen war. So rächte er sich für den Affront, den man ihm angetan hatte. Er war nicht nur der Herr, welcher seine Sklavin peitschte, sondern vielmehr der betrogene Geliebte, der den Verrat seiner Mätresse bestrafte. Dabei schonte er aber auch die Mitverräterin nicht, denn auch diese schrie verzweifelt auf, als seine Peitsche sie unterhalb ihrer runden Hinterbacken traf. Immer tiefer fielen jetzt die Schläge auf die dicken Schenkel, dann auf die Beine, weiter noch auf die Waden bis herunter zu den Füßen, daß schließlich die Rückseite beider, mit Ausnahme der strammen Hinterteile, welche ihre schneeweiße Farbe behalten hatten, scharlachrot gefärbt waren. Alle Gäste applaudierten. Komisch war aber auch der Effekt dieser beiden purpurroten Körper, in deren Mitte ein großer silberner Vollmond hing. So ließ der Barin seine Pflegebefohlenen einige Umdrehungen machen, ehe er die Peitsche fortlegte und die Rute ergriff. Er suchte dann ein sehr dickes Bündel heraus, welches er einigemal prüfend durch die Luft schwang, und dann damit die Hinterbacken kitzelte, sobald sie bei der Drehung in seinen Bereich kamen. Man sah, wie diese bei jedem drohenden Sausen zu zittern anfingen. Endlich saß der erste Hieb. Mina war's, die ihn auf ihrem zarten Popo empfing. Unter der Wucht des Schlages stürzte sie nach vorne, als ob sie zusammenbrechen sollte, so daß, als Ritas Hinterer sich der Rute präsentierte, er durch die vom Schmerz erzeugten Körperbewegungen Minas so weit nach hinten herausgedrückt wurde, daß die Haut darauf bis zum Platzen gespannt war. Bald darauf zeigte Mina sich in der gleichen Stellung und empfing ihrerseits die Rutenliebe auf ihrem unnatürlich gekrümmten Gesäß. Dem jungen Barin schien diese Tortur großes Vergnügen zu bereiten, während die Gefühle der armen Opfer gerade das Gegenteil davon sein mussten, denn sie hörten nicht auf zu schreien und zu lamentieren und mit ihren blutrünstig gepeitschten Arschbacken hin und her zu wackeln. Oft klatschte dabei ein Bauch an den anderen, daß man den Anprall im ganzen Saale hörte. Dieses grausame Schauspiel war natürlich dem Geschmack der vornehmen Zuschauer durchaus entsprechend, und lebhaftes Bravo erscholl ringsum, als im weiteren Verlauf der Geißelung flüssige Rubinen auf der zerfetzten Haut erschienen und von da auf die Schenkel heruntertropften. Zum Schluss richtete der Barin dann noch die letzten 5 oder 6 Hiebe zwischen die Schenkel der Gemarterten, die bei dieser Tortur wie die Verdammten schrien und kreischten. Noch lauter erscholl das Bravo, diesmal hauptsächlich von den weiblichen Zuschauerinnen, die wohl beim Anblick dieser raffinierten Grausamkeit an der entsprechenden Stelle ihres Körpers einen wollüstigen Kitzel verspürten. Nach Beendigung der Züchtigung musste die gesamte Dienerschaft an dem lebenden Bilde vorbeipassieren, und da sahen wir, wie grausam die Geißelung gewesen war, welche Verheerungen Peitsche und Rute angerichtet hatten. Der Körper musste den beiden Unglücklichen wie Feuer brennen, und die Hinterbacken waren ganz geschwollen und mit Blut bedeckt. Nachdem alle anderen Zuschauer sich schon lange entfernt hatten, stand der Barin noch immer da und betrachtete seine beiden Opfer im Gefühl befriedigter Rache. Als man diese endlich losband und sie ganz nackt an uns vorbeigingen, glitt ein Lächeln über das Gesicht der größeren Mädchen, dessen Ursache ich nicht verstand, bis man sie mir am Abend erklärte. Die enge Vereinigung der beiden nackten Körper, das unaufhörliche Aneinanderreihen der Brüste und Schenkel, hatte den unausbleiblichen Erfolg gehabt. Man sah es an der Feuchtigkeit der Haarbüschel, die sich zwischen den Schenkeln hervordrängten. Der junge Barin folgte seinen beiden Opfern auf ihr Zimmer, welches er hinter sich verriegelte. Was nun zwischen diesen und ihrem Henker vorging, konnten wir nicht sofort erfahren, denn erst nach 2 Stunden verließ der Barin die beiden Freundinnen. Diesen ließ man spätere größere Sorgfalt angedeihen als den anderen Gezüchtigten, auch gab man ihnen, anstatt sie zu trennen, eine gemeinsame, apart gelegene Kammer. Bis zur völligen Heilung ihrer verletzten Hinterteile blieben sie von jedem Dienst befreit, und eine Kammerfrau erhielt den Auftrag, ihnen 3-mal täglich die geschundenen Hinterbacken zu baden und zu verbinden. Diese ungewöhnliche Vergünstigung musste uns natürlich umso mehr überraschen, als wir kurz vorher Zeugen der unerhörten Tortur gewesen waren. Auch später habe ich, solange ich noch im Schloss war, die schönen Hüften und Popos der beiden Freundinnen nicht wieder zu Gesicht bekommen. Wenn man sie überhaupt je wieder gepeitscht hat, muss es im Geheimen geschehen sein, öffentlich nie mehr. Als der Barin ihnen auf das Zimmer gefolgt war, hatte er ihnen zuerst mit strengen Worten ihr Vergehen vorgeworfen, ihnen verheißen, sie zu trennen und außerdem ihnen keinen Fetzen Haut auf den Hintern zu lassen, wenn sie noch einmal bei demselben Delikt ertappt würden. Aber während dieses Sermons waren beide Sünderinnen nackt und reizend. Er selbst befand sich in einem Zustande wahnsinniger Aufregung, und so war es schließlich kein Wunder, dass seine natürliche Geilheit die Oberhand gewann und ihn zu folgender bizarrer Fantasie verleitete. Er knöpfte seine Hose auf, zog den kleinen, aber steifen Schwanz heraus und befahl Mina, ihm den Popo hinzuhalten, um ihn mit seinem Dolche zu durchbohren. Mina, die an den sodomistischen Geschmack ihres Geliebten bereits gewöhnt war, beugte sich gehorsam vor und half mit gefälligem Finger beim Öffnen der engen Hinterpforte, so daß der Barin sie mit unbeschreiblicher Wollust in den Popo vögeln konnte. Weniger angenehm war diese Laune für Mina, als ihres geliebten Bauch sich bei jedem Stoß an ihren blutigen Hinterbacken rieb. Doch bald blühte auch ihr Weizen. In seiner wollüstigen Erregung befahl er Rita eine Wiederholung der Zungensünde, die sie in letzter Nacht begangen hatte. Rita ließ sich nicht lange bitten. Schnell kniete sie sich vor dem geliebten Fötzchen ihrer Herzensfreundin hin und wußte ihre spitze und gelenke Zunge dort am erregten Kitzler und zwischen den schlüpfrigen Lippen so gut lecken und saugen zu lassen, daß der Barin, welcher leicht genug in sein Logis eingedrungen war, sich nun wie in einem Käfig befand, denn durch die doppelte Wollust, die Ritas Zunge und des Barin Liebesdolch ihr bereiteten, hatte Minas Schließmuskel sich so krampfhaft geschlossen, daß ihr Geliebter weder aus noch ein konnte. Er konnte sein Schiff nicht weiter steuern, bis eine Erweiterung des Bassins ihm gestattete, in dem engen Kanal die Reise fortzusetzen. Gerade war er wieder bis an die Wurzel in Minas Eingeweide eingedrungen, als sich die Muskel von neuem zusammenzogen. Diesmal empfand er dabei jedoch ein so großes Vergnügen, daß er, als beide Freundinnen ihm die Ursache des Phänomens erklärten, sofort auch Ritas hübsches Ärschchen daraufhin untersuchen wollte. Auch diese hatte ihre zweite Jungfernschaft längst verloren, doch trotzdem mußte auch sie beim Einschieben der Lanze hilfreiche Hand bieten. In ihrem Innern fühlte der Barin die gleiche Glut wie in dem soeben verlassenen Logis, und zweimal mußte er unfreiwilligen Aufenthalt nehmen, bis er beim dritten Vorstoß glücklich ans Ziel gelangte. Nun wollte er eine nach der anderen bei ihrer Zungenarbeit betrachten, und schließlich beide zusammen, wie man sie in letzter Nacht überrascht hatte. Doch konnten sie diese Stellung ihrer zerschundenen Hinterteile wegen beim besten Willen nicht einnehmen, und so verschob man dieses Spiel auf einen anderen Tag. Während er dann Rita noch einmal in derselben Stellung von hinten vögelte, bereitete ihre Freundin ihm einen neuen Genuß, indem sie mit einer Hand zwischen den Schenkeln derselben durchfaßte und leise mit den Fingerspitzen an seinem Sacke krabbelte, mit der andern aber um seinen Körper faßte und einen Finger leise und behutsam in seinen eigenen Popo schob. Erschöpft zog er sich zurück, doch noch einmal wußte Minas Raffinement, seinen Dolch zur Erektion zu zwingen. Sie lutschte und zog so lange und so geschickt daran, während Rita ihre Bemühungen durch Lecken an seinem Afterröhrchen unterstützte, das voller Erfolg ihre Arbeit krönte. Als Schoßkind war es ihm ein leichtes, beide Freundinnen für sein Vergnügen zu reservieren. Nach 8 Tagen waren die letzten Zeichen ihrer Züchtigung verschwunden und ihre Hinterteile ebenso schön und zart wie vorher. Bei ihren späteren Liebeskämpfen begnügte er sich damit, diese üppigen Rundungen mit der Hand zu klatschen, nur um noch etwas größere Glut darin anzufachen. Wenn er dann im besten Zuge war, sprang er aufs Bett, umklammerte die leicht geröteten Hinterbacken und drang mit Hilfe der Besitzerin dieser Schönheiten in ihren runden, dicken Popo ein. Dann dehnte er sich lang auf ihrem Rücken aus und blieb still liegen, bis eine mehrmalige Kontraktion der Käfigwände eine Entladung des Gewehres herbeiführte. In diesem Augenblick biss er oft so sehr in den Nacken seines Opfers, daß der Abdruck seiner Zähne am folgenden Tage noch genau zu erkennen war. Rita war es, die mir all dieses 2 Monate später erzählte. Gleichzeitig zeigte sie mir ihren hübschen Popo, um mir zu beweisen, daß derselbe in keiner Weise gelitten habe. Dieser Anblick erregte mich so, daß ich, nicht wissend, was ich tat, einen langen, glühenden Kuß auf diese wunderhübschen Halbkugeln drückte. In demselben Moment hatte Rita mich auch schon ergriffen, aufs Bett geworfen, denn wir waren in einer Kammer, und machte nun dasselbe mit mir, was seinerzeit die 40-jährige Dame von mir verlangt hatte. Nie hätte ich geglaubt, daß man hierbei so großes Vergnügen haben könne. Zweimal noch bereitete sie mir denselben Genuss, ehe auch ich versuchen wollte, ihr, so gut wie ich es verstand, den gleichen Liebesdienst zu erweisen. Sie wollte nach meinem ersten Versuch aber nichts mehr davon wissen. Sie fand dafür geschicktere Zungen als die meinige, und so blieb meine Rolle eine durchaus passive. Damals genoss ich zum ersten Mal in meinem Leben sinnlose Freuden. Ich war 13 Jahre, 2 Monate alt. Hiermit will ich die Erinnerungen meiner Kindheit beschließen. Bald führte mein Schicksal mich in andere Lebensbahnen.